Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Benvenuti a tutti e buonasera, Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Barian und ich begrüße heute wieder meinen Serie A Experten René Steinhuber.
Ciao, hallo.
Hallo René, heute musst du mal alleine die Moderation übernehmen, denn unser Dottore ist aus privaten Gründen leider verhindert. Deswegen musst du heute quasi alleine auflaufen. Kriegst du das hin?
Ja, ich hoffe.
Ja, sehr schön.
Mal schauen.
Rückendeckung kriegst du auf jeden Fall von Gian Piero, unserer Eieruhr. Die ist mit dir auf dem Feld.
Ja, da kann schon nichts mehr schief gehen, genau, wenn so Gian Piero dabei ist.
Ja, so ganz alleine bist du also nicht. Von daher bin ich da auch guter Dinge, dass wir das hier auch zu dritt hinbekommen. Und heute fangen wir mal chronologisch mit dem Spieltag an. Ja, normalerweise haben wir immer Juve und Milan am Ende des Podcasts behandelt, aber heute würde ich sagen, fangen wir chronologisch an, denn Juve hat im Derby della Italia schon am Freitag ran müssen gegen Inter. Und ja, es war auf jeden Fall eine sehr packende Partie. In Hälfte 1 zeigten beide Teams, wie toll der italienische Fußball sein kann, machten richtig Werbung für diesen. Beide Teams waren auf Augenhöhe. Mit bisschen Glück wären die Nerazzurri sogar fast in Führung gegangen in der ersten Halbzeit, als Gagliardini den Ball aus wenigen Metern an den Pfosten setzte. Nach der Pause flacht die Partie dann ja etwas ab, wobei die Gastgeber das Spiel an sich rissen und verdient durch Mario Mandzukic Mandzukics Kopfballtor in Führung ging. Er erzielte damit sein 7. Saisontor. Und ja, dann warf Inter nochmal alles in die Waagschale, doch die schwarz-weiße Bastion hielt dem Druck der Gäste stand. Und aufgrund der starken zweiten Hälfte ging der Sieg für La Vecchia Signora in Ordnung. Der italienische Rekordmeister zieht nun mit 8 Punkten Vorsprung seine einsamen Kreise an der Spitze der Serie A. René, wer waren für dich im Derby d'Italia die Protagonisten?
Ja, allen voran möchte ich mal zuerst auf Juventus eingehen und dort auf die Protagonisten. Mhm. Für mich der Hauptprotagonist in dem Fall war mit, Massimiliano Allegri hat es ähnlich gesehen, Chiellini. Ja. Er selbst sagte nach dem Spiel dann auch, Giorgio ist für ihn derzeit der beste Verteidiger der Welt. Mhm. In diesem Spiel war er für mich absolut im Monstermodus. Also Chiellini war extrem präsent, extrem zweikampfstark. Er hat einfach das gewisse Siegergehen und er strahlt es auch auf die anderen Mitspieler aus. Mhm. Das ist ein Typ, ein Gewinnertyp einfach, der was vielleicht Inter ein wenig fehlt, allein so vom Charakter her, was Chiellini alleine ausstrahlt. Also Chiellini war für mich sehr beeindruckend und stark. Er hatte auch 6 Torverhinderungen, hat vor seinen 2 Kämpfen nur einen einzigen verloren. Mhm. Und er war in der Luft gut, er hatte 4 Wiedereroberungen. Also Chiellini hat mir auch im Ganzen, aber auch wie der Eindruck war von ihm, extrem, extrem gut gefallen. Und man muss auch noch jemanden aus der Viererkette hervorheben, und zwar Cancelo, der das Spiel sehr variabel gestaltet hat links gespielt in der Viererkette, hat rechts gespielt in der Viererkette und hat dann auch das entscheidende Tor auf links dann sehr stark vorbereitet. Mhm. Also Cancelo hat allgemein eine sehr gute Saison bis jetzt und war auch in diesem Spiel sehr stark, obwohl er anfänglich, und das hat auch Allegri nach dem Spiel gesagt, vor allem mit Matteo Politano Probleme hatte.
Ja, der war stark aufgespielt, der Politano.
Ja, ja. Er hat sehr stark aufgespielt und Cancelo hatte da ein bisschen Probleme, aber Allegri und Juventus ist da einfach flexibel genug, um auf das Ganze zu reagieren, und er stellt halt dann einfach die Viererkette neu auf, indem er die Außenverteidiger umstellt, und das Problem ist dann mehr oder weniger gelöst oder der Schiri hat sich dann etwas leichter getan heute. Halt also
auch die etwas defensivere Variante der beiden, ne?
Genau.
Und das zeigt ja dann auch wieder mal, wie flexibel diese alte Dame ist. Ne? Also wenn man sich den Namen alte Dame anhört, dann erwartet man eher etwas Unflexibles. Genau. Aber Juve ist ja wirklich fast in allen Mannschaftszeilen so flexibel aufgestellt, dass man sogar die Flügelverteidiger miteinander rotieren kann, ohne dass es großartig auffällt.
Genau.
Zu Chiellini wollte ich auch noch eine kurze Anekdote erzählen, der ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, als Juve gegen Florenz gespielt hat, vor 2 Wochen war es, da haben die ja den Fiorentina-Coach Pioli gefragt, wen er der alten Dame am liebsten wegnehmen würde, wenn er dürfte. Und er hat nicht Cristiano Ronaldo gesagt, sondern er hat gesagt, ich würde ihnen Chiellini wegholen.
Ja? Ja.
Also das zeigt schon die Wertschätzung, die Chiellini auch bei den gegnerischen Trainern genießt. Und
Wir haben auch schon öfter über Chiellini gesprochen und für mich zählt da das Alter absolut nicht, weil wir über das schon ein paar Mal diskutiert haben, ja, Chiellini ist alt oder nicht, das interessiert mich am Feld nicht. Er hat immense Qualität und das zeigt er in jedem Spiel, ob das jetzt in 2 Jahren vielleicht weniger ist, spielt für mich keine Rolle. Ja. Jetzt aktuell ist er noch auf einem mega, mega starken Niveau und er gehört mit Sicherheit zu den besten Verteidigern, auch wie es Allegri sagt, der Welt, ob er jetzt der stärkste ist, das ist dann Geschmackssache, aber in der Liga mal auf jeden Fall mit Koulibaly und Chiellini war in dem Spiel wirklich richtig, richtig gut und auch der Trainer von Florenz sagt das nicht per Spaß, ne?
Ja, und jetzt stell mal vor, Chiellini wäre nicht gut gewesen, weil Bonucci hat ja 100% seiner Luftduelle und seiner Zweikämpfe verloren und wenn dann Chiellini auch noch ausfällt, dann hast du hinten natürlich richtig die Lampen.
Ja, klar. Und zu Inter muss ich sagen, aber war prinzipiell ja auch sehr gut gespielt und sind einige Spieler eben auch hervorgestochen und das war im Politano, der wirklich viel viel Betrieb über die rechte Seite gebracht hat, auch die Riesenchance von Gagliardini ist ja dann von der langer Ball auf rechts, wie sie den Politano annimmt mit einem Kontakt, also das ist beeindruckend, diese technische Leistung. Dann spielt er ihn schön in die Mitte, Icardi mit einem Kontakt, legt ihn ab und Gagliardini dann aus 7 Metern hat das Ding dann ein bisschen stümperhaft dann an die Stange. Ja. Aber was für Politano auch beeindruckend war, er hatte von 10 Zweikämpfen 7 gewonnen und Politano ist eigentlich keine Zweikampfmaschine, das muss man auch sagen. Und er hat alle seine Dribblings gewonnen und hatte in dieser kurzen Zeit 43 Ballkontakte, das ist für einen Flügel relativ viel. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem Perisic, der hatte in 90 Minuten 20 Pässe gespielt auf der anderen Seite, also das ist dann schon ein großer Unterschied.
Ja, aber bei Perisic kann man momentan generell so ein bisschen beobachten, dass der nicht mehr so auf seinem Niveau ist, was er mal hatte, oder? So die letzten Wochen?
Perisic ist für mich nicht die letzten Wochen. Ich würde da ein bisschen weiter zurückgreifen, seit der WM eigentlich. Finde ich, hat Perisic nicht mehr die Form gefunden. Er wirkt etwas träge.
Lethargisch.
Lethargisch. Ja. Man kennt das öfter von Spielern, die bei einer WM gespielt haben und relativ weit gekommen sind, dass sie dann im Herbst müde sind.
Milinkovic-Savic beispielsweise auch. Seit der WM ist der auch nichts mehr, ne?
Stimmt auch, ja. Es ist für viele Spieler ist das dann scheinbar too much oder sind sie es nicht gewohnt auf diesem Level. Ich weiß es nicht. Also für Perisic ist es jetzt ja auch eine Zeit lang her gewesen, wo er Champions League dann jede zweite Woche mit Meisterschaft kombiniert und scheinbar nagt das an seinen Kräften ein wenig und für mich ist Ivan Perisic momentan ein Schatten seiner selbst, also wirklich schwach und für mich auch beim Spiel gegen Juventus mit der Schwächste.
Ja, seine Zahlen sind auch nicht gerade überragend. So. Ich meine, er hat jetzt 14 Spiele auf dem Konto und hat nur 2 Tore und 2 Torvorlagen bisher geliefert. Ist wirklich nicht viel, ne?
Wenn man das bedenkt, wie stark das er im Vorjahr war, ist das eigentlich sehr, sehr wenig.
Ja. Richtig. Ja, was war eigentlich mit unserem Torphänomen Mauro Icardi?
Ja, unfassbar. Also Mauro Icardi braucht normalerweise nur einen Torschuss für ein Tor und das hat dann Juventus relativ gut gemacht. Sie haben nämlich keinen einzigen Torschuss von Mauro Icardi zugelassen. Mauro Icardi hatte keinen Schuss aufs Tor und auch nicht neben das Tor. Also er war komplett abgemeldet. Er hatte überhaupt keinen Auftrag in diesem Spiel und hatte auch nur insgesamt 19 Ballkontakte. Also eine eher weniger gute Leistung, obwohl man sagen muss, mit den 19 Ballkontakten hätte er es fast wieder zu einem Assist geschafft. Also wenn er dann trotzdem am Ball ist, ist er trotzdem gefährlich, aber es war trotzdem eine weniger gute Leistung von Mauro Icardi, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, okay, dann Worauf ich auch noch eingehen wollte, war die Aktivität der beiden Trainer. Wie hast du die Einwechslung von beiden gesehen? Welche Auswirkungen haben die Einwechslung auf das Spiel gehabt?
Also für mich mit spielentscheidend. Spalletti in diesem Fall hat einen großen Anteil daran, dass Inter das Spiel verloren hat. Wie wir zuerst schon gesagt haben, Politano war der überragende Mann von Inter. Ja. Er hat immer wieder die Abwehr von Juventus in Schwierigkeiten gebracht. Und Spalletti hat nichts Besseres zu tun, als seinen besten Mann auszutauschen und Borja Valero einzuwechseln, der nichts für das Spiel gebracht hat. Er wollte sich dann noch ein Spiel ein bisschen rechtfertigen, weil er dann auch medial ziemlich stark angegriffen worden ist und hat dann gesagt, ja, er hat die Qualität von Valero im Mittelfeld gebraucht. Er sagt, er kann das sehr gut dosieren, wann er Geschwindigkeit nimmt und wann er sie wegnimmt, wann er das Spiel langsam macht. Und das war aber irgendwie genau das, was Inter nicht gebraucht hat. Sie haben eher die Kreativität und die Schnelligkeit von Politano und die Flexibilität von ihm gebraucht. Und er hat es einfach in Minute 58, glaube ich, ist er rausgegangen, ja, genau. Vollkommen beendet. Also das war leider eine vollkommene Schnapsidee. Und für mich war das mitspielentscheidend, warum das nichts mehr geworden ist bei Inter. Ja, Keita Balde, der was dann eingewechselt worden ist, war bemüht, aber unauffällig und Lautaro Martinez war wieder sehr, sehr unglücklich. Ja, er hat ein paar Szenen im 16er gehabt und schließt meist dann überhastet ab. Ja, bei ihm ist ein bisschen der Wurm drinnen. Er hat jetzt nicht gleich reingefunden in die Liga, wir haben es eh schon mal besprochen und jetzt ist es ja ganz schwierig, dort Fuß zu fassen und er will alles zerreißen und ihm gelingt leider gar nichts. Und bei Juventus ist, wenn du es wechselst, das Niveau ist ohnehin schon grandios und wenn du einwechselst, kannst du immer noch Qualität mitbringen. Also, ja, Juve hat einfach auch so einen starken Kader. Es war jetzt nicht unmittelbar jetzt ausschlaggebend eine Einwechslung bei Juventus, aber sie halten das Niveau oder im schlimmsten Fall bleibt es gleich oder sie verbessern es. Also bei Juventus war prinzipiell bei mir jetzt in letzter Zeit nicht, dass ich mich erinnern könnte, dass sie jemanden eingewechselt haben und Juventus ist durch das dann schlechter geworden.
Nee, ganz im Gegenteil. Allegri hat wirklich die Gabe, die nicht jeder Trainer hat, das Spiel so zu lesen, dass er sehr kluge Einwechslungen macht. Ne? Also das kann ich mich zum Beispiel erinnern, als sie gegen Milan gespielt haben. Das war, glaube ich, letzte Saison. Oder war es diese Saison sogar? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber da stand es auch unentschieden, hat der Allegri gewechselt, ist offensiver geworden, hat um 4-3-3 umgestellt und dann haben die direkt zwei Buden erzielt und Gattuso hat auch keine Antwort drauf gefunden. Also Allegri ist da schon ein Taktikfuchs, der das gut macht und ja, wenn du dann noch einen Spalletti gegenüber hast, der sein eigenes Team zerstümmelt oder verstümmelt mit seiner Auswechslung, dann macht das natürlich mit Allegri noch einfacher, ne?
Ja.
Da braucht er gar keinen Geniestreich mehr abzuziehen. Und oh, hier, Giampiero hat sich schon gemeldet.
Alles klar.
Vorbei. Gut. Hast du noch was anzufügen oder sind wir durch soweit?
Wir sind durch.
Sind wir durch? Ja. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir diese Partie und wir kommen zu unserer zweiten Partie des Tages. Und zwar musste der Calcio Napoli zu Hause gegen den Aufsteiger aus Frosinone ran. Und ja, das Team von Trainer Carletto Ancelotti machte kurzen Prozess. 4-0 gewann man das Spiel. Man hat diese Pflichtaufgabe mit Bravour erledigt. Die Tore erzielten die beiden polnischen Nationalspieler Zieliński und Milik, wobei letzterer sogar doppelt traf. Er erzielte seine Saisontreffer 6 und 7. Doch ja, ein anderer Akteur hat da ganz schön auf sich aufmerksam gemacht. Und zwar war es Adam Unas. Er kommt immer besser in Fahrt, René. Und sein zweiter guter Auftritt nach dem starken Spiel gegen Sassuolo. Wie hast du ihn wahrgenommen in dieser Partie?
Was für eine Zaubermaus. Also der Typ ist ein Triplanski, ein Dribbelkönig, mal die Hacke, mal kurze, schnelle Haken, also er ist auch sehr klein, extrem wendig, also wow, also den Namen kennt man ja schon länger, aber dass der so richtig gut Fußball spielen kann, auf dem Level, er ist vielleicht etwas zu verspielt, aber wenn er das richtig dosiert, wenn er das richtig einsetzt, boah, also der hat echt immense Qualitäten. Also der kann für Neapel noch richtig wichtig werden, wenn der das Niveau halten kann oder vielleicht sogar noch steigern kann. Also, wow, also
Der war
hat man
kaum zu
wirklich.
stoppen, ne? Er war ja
Ja.
meist gefaultester Spieler auf dem Platz, weil die Gegner sich einfach nicht wussten, wie sie denn zu fassen kriegen, ne?
Genau, die haben sich gedacht, oh super, Neapel mal mit einem neuen Mann und
Genau.
das wird vielleicht etwas gemütlicher für uns, aber die haben sich ordentlich geschnitten. Also das war, wow, ein richtiger Wirbelwind. Also der hat ordentlich Betrieb gemacht, ja, war sehr stark. Weil wir das noch nicht erwähnt hatten, er hat ja auch noch das vierte Tor gemacht. Also es war ein krönender Abschluss für ihn.
Ja, das stimmt. Und man sieht auch, dass Ancelotti ihm immer mehr Vertrauen schenkt, hat ihn auch in der Champions League schon gegen PSG eingewechselt. Ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen noch einiges vom jungen Algerier hören. Und er ist ja schon als groß angepriesenes Talent letzte Saison zu Neapel gestoßen. Und er ist noch jung, 22 Jahre alt, ihm gehört die Zukunft. Also der hat auch noch die Zeit und ich bin mir sicher, dass er die bei Ancelotti kriegen wird. Der wird ihn behutsam aufbauen. Gut, dann kommen wir zu einem weiteren Akteur vom Calcio Napoli und zwar Fausi Ghoulam. Der Linksverteidiger scheint ebenfalls nach seiner elendig langen Verletzung auf einem guten Weg zu sein. Wie fandest du seine Performance, René?
402 Tage ist er jetzt nicht mehr über 90 Minuten auf dem Platz gestanden. Das ist wirklich eine elendslange Zeit. Und dann kommt der her zurück und steigt mit 2 Assists ein. Also das war doch mal ein Start,
So kann man starten, ja. So kann man starten.
wie man sich das wünscht. Ja. Also er ist sehr gut vertreten worden von Rui in der Zeit, wo er verletzt war. Aber Ghoulam ist schon richtig starker Linksverteidiger und hat jetzt, dass er das sofort wieder abliefern kann, hat mich schon überrascht. Aber er ist einfach ein moderner Linksverteidiger, der defensiv stark ist, der sich immer wieder nach vorne hineinschaltet. Er hatte auch 7 Chancen herausgespielt. Also das war schon, ja, der ist auf einem internationalen Top-Level und ich hoffe für ihn, dass er jetzt fit bleibt und keine Verletzung mehr sich zuzieht oder vor allem nicht so eine schwerwiegende, mal eine Muskelverletzung oder was, kann immer wieder mal passieren, aber ich hoffe für ihn, dass er das Level halten kann und dass er gesund bleibt.
Ja, es gibt auch viele Experten, die den Linksverteidiger von Neapel als, wenn nicht sogar besten Linksverteidiger der Serie A hielten, also bevor er sich verletzt hat, ne,
Genau.
wurde er schon als bester Linksverteidiger der Serie A deklariert. Und wenn man sich auch mal vor Augen hält, ne, dass, wie du selber sagst, er nach so einer langen Zeit zurückkommt, er, wie du selber gesagt hast, an sieben Torchancen beteiligt waren und darunter waren fünf direkte tödliche Pässe von ihm. Also das sind ja eigentlich schon Spielmacherwerte, die er
Ja,
da an den Tag
unfassbar.
legt, ne? Also von daher kann man sagen, wird Neapel mit ihm noch mal eine Spur stärker, als sie sowieso schon sind. Und ich bin gespannt, wie das auch mit Ghoulam weitergeht und wünsche ihm auch viel Gesundheit. Ja, dann hat sich Carlo Ancelotti auch noch für einen ganz jungen Mann in der Innenverteidigung entschieden. Und zwar Sebastiano Luperto, ein 1,91 Meter großer Italiener, gerade mal 22 Jahre alt. Ich selber hatte ihn jetzt nicht wirklich auf der Rechnung. Luperto kam zu seinem dritten Einsatz, wurde schon gegen Milan eingewechselt, dann hat er gegen den Toro schon 74 Minuten gespielt und dann jetzt volle 90 Minuten gegen den Aufsteiger. Hat eine ja, solide Leistung an den Tag gelegt und wir werden ihn für euch auf jeden Fall weiterhin im Auge behalten und gucken, wie er sich an der Seite von Kalidou Koulibaly entwickeln wird. Alles klar, René, würde ich sagen, machen wir das Spiel hier auch zu, ne, bevor
Perfekt.
Piero sich hier wieder meldet. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Werbung und sehen uns nach der Werbung dann wieder zur nächsten Partie und zwar Cagliari gegen die Roma. Bis gleich.
Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des.
Auf die Zirbelnuss. Der FC Augsburg Talk.
Wer ist gegangen, wer ist gekommen?
Transfers, die Spiele oder Fangefühle. All das und mehr im FCA-Talk.
Optimal vorbereitet auf die Saison des FC Augsburg.
Auf meinsportpodcast.de.
So, liebe Freunde, da sind wir wieder zurück bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich heiße euch wieder willkommen und wir gehen einfach zur nächsten Partie. Cagliari gegen Roma hatten wir euch ja vor der Pause versprochen, das sollt ihr jetzt auch bekommen. Und ja, die Giallorossi wurden in diesem Spiel auf Sardinien. Nee, Quatsch, fang anders an. Die Giallorossi werden dieses Spiel auf Sardinien wohl nicht mehr so schnell vergessen. Man führte lange Zeit durch die Tore von Cristante und Kolarov mit einem absolut verdienten 2:0 gegen die Insulaner. Und dann rückte die wohlgemerkt zweitverrückteste Schlussphase dieser Saison an. Die andere fand nämlich im Stadio Olimpico statt, aber mehr dazu gleich. Und zwar ging es dann in die zweitverrückteste Schlussphase dieser Saison. Und ja, René, erzähl uns mal bitte ganz genau, was da ab Minute 90 da passiert ist, in diesen Pazzi Minuti, wie der Italiener sagen würde.
Ja, also ich bin es jetzt noch ein bisschen satt, wenn ich daran zurückdenke. Also es war die Minute 92, soweit ich mich erinnern kann. Ja. Da kommt eine Flanke von der linken Offensivseite von Cagliari rein, wird immer länger. Und Farago, der Spieler von Cagliari, erwischt die Kugel aber nicht mehr genau und rutscht voll in Olsen rein. Mhm. Und zwar für mich relativ überhart. Also es hat dafür auch dann, glaube ich, nur Gelb gegeben. Das war am Anfang nicht so klar. Man dachte schon, Farago hat für das Rot bekommen. Mhm. Und seine Mitspieler, Cepitelli, hat sich dann so massiv darüber aufregen müssen, dass Farago jetzt Gelb bekommen hat, dass er gleich ausgeschlossen worden ist. Und dem noch nicht genug hat sich dann Srna ebenfalls glattrot geholt wegen Kritik.
Also ja, aber ganz ehrlich, was muss der zum Schiri gesagt haben, dass du glattrot bekommst wegen Beleidigung, ne?
Ja,
das glattrot, ist eine... was muss der gesagt haben? Ich glaube nicht, dass er nur seine Mutter beleidigt hat, ich glaube, er hat seine ganze Ahnenschaft beleidigt, ey, dass der glattrot bekommt, heftig, ey.
Unvorstellbar. Und dann denkst du eigentlich, okay, Cagliari ist zu neunt, die Roma führt 2-1, eigentlich kannst du den Fernseher ausschalten und...
Ohne Barella, der ja auch schon rot gesperrt war, weil er letzte Woche einen Tod getreten hat. Und Pavoletti hat ja auch noch gefehlt, ne?
Die haben auch noch gefehlt. Der Topscorer hat auch nicht gespielt. Und dann, bis sich die Situation dann wieder beruhigt hatte, war die Minute 94 und 11 Sekunden. Ich habe das noch relativ genau in Erinnerung und habe auch die Highlights dann noch 3-4 Mal angesehen, weil ich es einfach nicht glauben konnte, was da tatsächlich passiert ist. Und Olsen hat den Ball, Abstoß knallt ihn nach vorne. Mhm. Und Cagliari bleibt aber schon mit 3 Leuten so, ja, so gut 30, 40 Meter vorm Tor stehen. Mhm. Und die Roma mit einer Fünferkette. Mhm. Und der Ball auf Mittelfeldspieler, der köpft ins Zentrum und dann knallt einfach von Cagliari einer zwischen den Innenverteidigern den Ball durch und es ist... Sau, glaube ich, ja, Sau, der durchläuft und genau. Dann wunderschön einschiebt. Also nein, es war nicht zu glauben. Also der Trainer der Roma stand nur mehr an der Seitenlinie und hat gelacht. Also ich glaube, das war nicht mal, er hat selber nicht glauben können, dass das jetzt tatsächlich passiert ist. Dass sie gegen 9 Mann in der Minute 95 dann noch das 2-2 kassieren, das was aber so wichtig gewesen wäre für die Roma, dem vor dem Spiel hat er auch noch Brian Cristante, haben sie nochmal zum Angriff geblasen und hat vor dem Spiel gesagt, Roma wird so oder so unter den ersten 4 landen. Sie müssen nur ihre Konzentration und dauerhafte Top-Leistungen abrufen, dann sind sie für ihn 100% unter den ersten 4. So ganz sicher wäre ich mir da jetzt nicht unbedingt.
Hochmut kommt da vor dem Fall, ne?
Also ja.
Ob man das jetzt schon als Hochmut bezeichnen kann, ich meine, so falsch liegt der jetzt auch nicht. Personell kannst du schon mehr aus dem Team rausholen, wenn alle auf ihrem Leistungsniveau wären, aber ja gut,
sind sie. Aber die Roma hat aber auch keinen Kader, wo du davon ausgehen kannst, dass du 100% oder den ersten 4 bist. Das ist ein bisschen respektlos aus den anderen gegenüber, die doch auch starke Mannschaften, die was vor ihnen liegen, also ja, man wird sehen, ganz abschreiben kann man sie noch nicht, aber so ein Spiel bricht dich einmal moralisch ganz sicher.
Wobei man aber auch zum Schutze der Roma anfügen muss, dass natürlich auch viele verletzte Spieler gefehlt haben, zum Beispiel Daniele De Rossi verletzt, hat ja schon eine Knieverletzung, fehlt deswegen dann Dzeko wegen einer Oberschenkelverletzung, fährt jetzt ein paar Wochen aus, dann hast du Lorenzo Pellegrini, der in den letzten Wochen auch einer der Leistungsträger war, der fällt wegen einer Muskelverletzung aus. Und dann auch noch Stefan El-Sharawi, der ja eigentlich einer der Leistungsträger auch in den letzten Wochen war, für die Roma wirklich gut drauf ist die Saison, fehlt auch wegen einer Muskelverletzung. Das sind schon vier potenzielle Stammspieler, die der Roma und die Francesco da gefehlt haben. Ne?
Genau, auch Karstop fehlt ihnen immer wieder mal. Der hat sich eigentlich auch nie erholt von seiner langjährigen Verletzung.
Hat er jemals eigentlich eine Rolle gespielt bei der Roma, seitdem er da ist? Ich glaube fast nicht. Ne?
Nein, ich glaube, er hat immer zwei Spiele gemacht, glaube ich, und dann war er sofort wieder verletzt. Also, ja. Aber der ist aber schon als großer Hoffnungsträger da in der Absolut. Rechtsverteidigungsposition gekommen. Absolut. Und der hat wirklich sehr, sehr viel Pech.
Ja, ich weiß noch, Bayern war auch an ihm dran. Bayern wollte den unbedingt haben, den Karstop, und dann ist der zu Roma gegangen. Ne?
Ja, und was vielleicht noch für das Tor zu sagen ist, also nach dem Spiel hat der Siegtorschütze Sau gesagt, er will das Tor unbedingt seinem ehemaligen Freund und früheren Teamkollegen Davide Astori widmen.
Oh, schöne Geste, sehr schöne Geste. Sehr schön. Das ist auf jeden Fall lobenswert, ja. Dann würde ich sagen, lass uns noch schnell auf ein Roma-Talent eingehen, was jetzt vielleicht in dem Spiel nicht unbedingt die beste Figur gemacht hat, aber in den letzten Wochen und aufgrund, dass unsere Aufnahme letzte Woche aus technischen Gründen leider im Nirvana verschwunden ist, lass uns mal über Nicolo Zaniolo reden, weil ich finde, ihm gebührt da schon eine kleine Einschätzung von dir, weil ich persönlich habe ihn in den letzten Wochen ziemlich auffällig erlebt. Wie siehst du jetzt seine Entwicklung unter Di Francesco?
Ja, anfänglich hat man ihn ja gar nicht am Schirm, er ist ja da in den Nyangolan-Transfer mit eingeflossen, wo sie ihn quasi noch mit ausgehandelt hatten. Und er hat dann auch schon im Bernabeu in der Champions League debütiert, das erste Mal, das war schon eine große Überraschung eigentlich, da haben wir sich gedacht, wow, der baut jetzt doch gleich auf den jungen Mann. Also da haben wir das erste Mal die Alarmglocken geläutet. Und jetzt vor allem vorige Woche, muss ich sagen, gegen Inter ein absolutes Topspiel gemacht. Also der Junge ist groß, er ist dribbelstark, er hat einen extrem guten linken Fuß, er hat ein gutes Auge. Wow, also der hat massive Anlagen. Und auch Mancini, der Nationalteamtrainer von Italien, hat schon erwähnt, dass er immer wieder auf ihn und ihn gemeinsam mit dem Brescia-Talent Tonali auf einer Stufe sieht. Und dass das ein Mann ist für die Zukunft. Und die Italiener haben jetzt nicht die ganz die massive Auswahl an zentralen Mittelfeldspielern. Und Zaniolo kann da eine sehr gute Rolle spielen. Natürlich ist er noch jung und mir gefällt sehr gut, dass Di Francesco auf ihn baut und ihm immer wieder die Chancen gibt. Und er hat sich vorige Woche auf jeden Fall bedankt. Dieses Wochenende war er etwas unkonstant, aber er hatte auch in diesem Spiel einige Chancen. Also ich kann mich da an zwei Situationen erinnern, wo er sehr gut zum Abschluss gekommen ist und einfach ein bisschen Pech gehabt hat. Aber von den Anlagen her gefällt mir Zaniolo richtig, richtig gut.
Ja, vor allem, ich finde, was ihn ausmacht, ist, dass er nicht so dieser typische Zehner ist, der quasi mit der Defensive nichts am Hut hat oder so, sondern dass er wirklich ein Zehner ist, der sich auch, hier Giampiero wieder, der sich auch gegen den Ball einschaltet und da auch eine gute Figur macht, wie ich finde. Also der weiß auf jeden Fall gegen den Ball auch zu überzeugen, dass er im heutigen modernen Fußball ist, sowas ja sehr, sehr wichtig. Gut, dann, René, würde ich sagen, machen wir Cagliari gegen die Roma zu und wir kommen jetzt, Freunde der Sonne, zum spektakulärsten Spiel des Spieltags. So, wie siehst du das, René? Kann man so sagen, oder?
Ja, es ist schwer, das Ganze noch zu übertreffen, aber ja, es ist möglich.
Ja, ja, schöne Aussage. Also es war ja so, wir reden über Lazio gegen Sampdoria, ne? Und das Spiel endete 2-2, aber wie es dazu kam, war wirklich, also darüber kannst du ein Buch schreiben, weil Lazio dominierte ja das Spiel weitestgehend über 90 Minuten, kam aber bis dahin nicht über ein 1-1 hinaus. Die Tore erzielten Cavallarella schon relativ früh in der Partie und Acerbi, der dann nach einem Standard oder nach einem Eckball, glaube ich, war es, ne? Nach einem Eckball hat er dann ausgeglichen.
Genau.
Und dann brachen die verrücktesten 9 Minuten der Saison an, ab der 90. Und jetzt bist du dran, René, was ist da passiert?
Also es startet mal mit einem Foul von Berezinski, der rot bekommt und ja, wie weit wird das weg gewesen sein? 20 Meter vom Tor. Und Luis Alberto läuft zum Freistoß. Und es war unklar, es gibt Beschwerden der Lazio-Spieler. Handspiel soll es gewesen sein. Und auch der Videoassistent schaltet sich ein. Und tatsächlich sieht man dann auch, der Ball wurde von Andersen mit der Hand berührt. Und es gibt dann 11 Meter. Und mit der ganzen Verzögerung mit Videoassistent läuft dann Immobile Minute 96 an und knallt den Ball dann, man muss sagen, schon, wenn man die Statistiken sieht, absolut verdient für Lazio dann auch, obwohl es zu spät war. Im Endeffekt das verdiente 2-1, ich meine, sie hatten 27 Torschüsse, zum Tore hatte nur 5 und die Statistiken sprechen da eindeutig für sie und macht das, springt über die Bande, lässt sich in der Kurve feiern, alle Spieler hinten nach und du schon beim Roma-Spiel geglaubt, dass jetzt kannst du eigentlich den Fernseher abschalten.
Ja.
Unfassbar, alle Dämme brechen und das Spiel wird wieder angepfiffen und dann kommt einfach Zlatan Sabonara, sollte ich ihn, glaube ich, nennen, im Ibrahimovic-Weltklasse-Style, also wer
Gedenk, das... Ibrahimovic-Gedenk-Hacke-Trick.
Ja, unfassbar. Ich glaube, es war bei der EM Schweden gegen Italien, oder wo Zlatan Ibrahimovic da so ein ähnliches Tor so verkehrt mit der Hacke über die... Ja, unfassbar. Also jeder, der das Tor nicht gesehen hat, bitte schaut euch das auf YouTube oder wo auch immer an.
Vor allem aber auch die Jubelszene von Sabonara. Sollte man sich auch anschauen, falls man es nicht schon gesehen hat.
Sabonara war klar, er muss den Torjubel jetzt von Immobile überbieten. Also ab über die Bande, Leiberl weg, Unterleiberl weg, zu den Fans, und was macht Sabonara? Hose auch weg.
Ja, und vor allem, was macht dieser Fan? Er haut ihm mit der nackten Hand auf seinen Arsch, ne?
Ja.
Und dann spielt er ihm mit seiner kompletten Hand, also nicht nur mit einem Finger, sondern er hat ihm ja die komplette Hand in die Rosette gesteckt. Was ist los mit diesem Fan?
Ja,
warum macht man sowas, René? Warum? Erklär mir das bitte.
Weil er vermutlich der einzige Fan in Italien war, der behaupten kann, er hat Sabonara die Rosette gestreichelt.
Das ist ein Argument, ne? Das ist ein Argument.
Also unfassbar, ja.
Ey, sowas siehst du nur in Italien, ohne Scheiß. So siehst du nur in Italien. Das habe ich noch nirgendwo gesehen. So ein kranker Jubel, ne?
Na, unfassbar. Also, ich liebe die italienische Liga einfach jetzt alleine mit den beiden Spielen. Es ist unglaublich, was da los ist.
Ja, das stimmt. Das war wirklich ganz großes Kino. Und falls ihr es nicht gesehen habt, liebe Freunde, geht einfach auf Instagram oder auf Twitter, gebt einfach Hashtag Sabonara ein und dann muss es kommen. Wenn es nicht kommt, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht, aber es muss eigentlich kommen. Und dann habt ihr auf jeden Fall was zu lachen.
Ja.
So, gut. Dann würde ich sagen, schließen wir das Spiel hier ab. War auf jeden Fall bitteres Unentschieden für Lazio. Aber ja, letzten Endes, ja, keine Ahnung, wie soll man sagen, ne? Ich meine, sie sind ja auch ganz, ganz spät erst in Führung gegangen. Und dann, du darfst halt wirklich keine Sekunde pennen in dieser Liga.
Das stimmt.
Auch in allen anderen Top-Ligen auch. Du musst bis zum Ende fighten und Sabonara sowieso einer, der eine riesige Technik hat, der ja eigentlich nur aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit es bisher bei einem Top-Verein noch nicht geschafft hat, ne?
Genau.
Ich meine, bei Milan damals war der auch ständig verletzt und war auch noch ein junger Bursche und ja, vielleicht schafft er es nochmal bei einem anderen Verein. Durchzustarten, aber dafür muss er erstmal konstant liefern, ne? Muss man jetzt auch sagen. So.
Ja, klar.
Gut, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Bis gleich.
Willkommen bei meinsportpodcast.de. Nach 5 Jahren harter Arbeit und viel Schweiß und Tränen haben wir uns im Jahr 2018 endlich selbst gefunden. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018.
Das ist einfach nur Wahnsinn.
Gemeinsam mit euch freuen wir uns auf ein spannendes und sportliches 2019. Danke, dass ihr alle dabei seid. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
So, liebe Freunde, da sind wir wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Und wir wollen mit der nächsten Partie durchstarten. Und zwar spielte der AC Milan gegen den FC Torino im San Siro. Und ja, die Mann von Gattuso gingen wieder mit einer sogenannten improvisierten Innenverteidigung ins Spiel. Wenn man so sagen kann, Abate wieder der Innenverteidiger. Und ja, wie das Ergebnis schon aussagt, die Defensive hat soweit gestanden, ne? Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, war es eine sehr zähe und enorm chancenarme Partie, in der die Rossoneri erst gegen Ende das Zepter so richtig an sich reißen konnten. Jedoch gegen eine gut organisierte Toro-Abwehr nur wenig Mittel fanden. Gegen Ende vergab dann Cutrone die beste Chance des Spiels kläglich aus wenigen Metern zentraler Position, was man jetzt so von ihm eigentlich nicht kennt. Daher trennt sich Milan unentschieden 0:0 von den Mannen von
Mazzari.
Mazzari! Danke, dass du mich rettest, mein Freund. Er rettet mich. Er ist immer da für mich, ne? Ich hänge ab, er ist da. Ist einfach da, so muss das sein unter Freunden. So, und dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die Lichtblicke des Spiels ein. Es war eine zähe Partie, aber es gibt wieder eine Personalie, die wir nicht von der Hand weisen können, dass dieser Bursche mal wieder geglänzt hat. Und ich spreche hier von Timoje Bakayoko. Ja, wir reden fast jede Folge von ihm, aber er war nun mal wieder Man of the Match und seitdem wir ihn hier so runtergemacht haben, rächt er sich Spiel für Spiel bei uns, kann man sagen. Und wir würden auch nicht über ihn reden, wenn er nur eine ordentliche Partie gemacht hätte. Also wenn man sich alleine mal die Werte von dem anschaut, die sind einfach krank. Ne? Einfach krank. Der hat 84% Passquote gehabt, was schon sehr, sehr stark ist. Dann hat er 14 Zweikämpfe gewonnen auf dem Spiel. Auf dem Spiel, ne? Ihr merkt, mein Deutsch ist on verge. Also 14 Zweikämpfe hat er gewonnen. Dann hat er es geschafft, 7 Luftduelle von 10 für sich zu entscheiden. Das ist auch ein überragender Wert, ne?
Wahnsinn, Wahnsinn.
Ab, ja wirklich. Dann fängt er 4 Pässe des Gegners ab, was auch ein Spitzenwert ist. Also wenn ein Spieler schon 3 Pässe abfängt, kannst du sagen, er hat sehr gut antizipiert. Aber er hat 4 Bälle sogar abgefangen. Und dann erobert dieser Junge 10 Bälle im ganzen Spiel. 10. Da frage ich mich doch, ist das nicht der Bakayoko vom AS Monaco? Wie hast du ihn gesehen? Wie hast du seine Performance wahrgenommen?
Na, unfassbar. Wir kommen einfach an Bakayoko nicht vorbei, dass wir uns über den Spiel unterhalten müssen. Also, er hat sich, ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut, also in den letzten 8 Spielen war er auf diversen Milan-Seiten 5 bis 6 Mal Man of the Match und ist auch von Footmob mehrmals zum Man of the Match gewählt worden. Und wir würden ihn nicht behandeln, weil er nicht so stark wäre. Also Bakayoko war in diesem Spiel wieder mächtig. Also wenn der im Mittelfeld schon in ein Laufduell geht mit einem Gegenspieler, das ist besser, der Gegenspieler dreht ab, weil er immer mit seinen langen Krakenfüßen immer wieder die Bälle wegspitzelt. Er ist so lästig, er ist immer am Mann, er antizipiert die Bälle gut und dann hat er auch noch die Dynamik, wieder an einem Gegenspieler vorbeizugehen. Also es ist wirklich so vom Stil her wie ein Patrick Vieira, wie man ihn da gekannt hat, so trotzdem aggressiv, bissig und dann trotzdem diese elegante Spielweise.
Eleganz, also, genau, diese Eleganz, ja, das ist das richtige Wort, ja.
Also absolut. Er ist absolut im Beast-Modus und für mich aktuell, wirklich, wenn ich jetzt die letzten 7, 8 Spiele hernehme, gibt es keine 3 Spieler, ich rede von der gesamten Liga, im zentralen Mittelfeld, die besser sind als Bakayoko. Also für mich gehört er aktuell wirklich zu den besten zentralen Mittelfeldspielern der gesamten Liga. Also ja. Milan muss diesen Spieler kaufen. Also wenn er sich jetzt nicht wieder komplett verwandelt, wenn er dieses Niveau hält, ist, muss man sagen, bei dem aktuellen Marktpreis, ich glaube 30, 35 Millionen, Milan hat man mal gehört, will den Preis noch drücken, das ist jetzt wirklich, wie wollen die den Preis drücken mit den Leistungen, also das ist ein Geschenk, muss man sagen, den muss man holen, den Mann, also das ist wirklich stark und dann ist er in der Luft auch noch so stark. Also
ja, das ist genau das, was Milan fehlt, jemand, der in der Luft richtig stark ist, das haben wir ja gar nicht in unserem Team, ne? Ja. Also weder an der Abwehr noch im Sturm, du hast keinen einzigen, der richtig kopfballstark ist, und das hast du mal Ein Bakayoko oder einen, der auch mal in der Luft richtig abräumt, ne?
Ja, genau. Also überragend wieder. Und auch in diesem Spiel war er in ein eher zähen Match. Da muss man sich dann einfach nur an seiner Ästhetik am Platz dann vergnügen. Und auch der Moderator von das hat ihn wirklich 3-4 Mal aufs Außergewöhnlichste gelobt. Und er hat immer wieder, und jetzt wieder Bakayoko mit einem tollen Tackling. Und das mittlerweile strahlt es auf die ganze Liga aus. Also man weiß jetzt schon, wer der Herr Bakayoko ist. Also momentan ist es für die zentralen Mittelfeldspieler, wenn die auf ihn zulaufen, besser sie drehen wieder ab und spielen den Ball zurück, weil das ist nicht allzu leicht, an der graziösen Gazelle da vorbeizukommen, wenn man das so nennen möchte.
Ja, er hat halt wirklich Beine wie ein Rehkitz, ne? Also so dünn und grazil, wie du es selber auch sagst, aber da steckt einiges dahinter bei ihm, ne? Ja. Also man kann eigentlich wirklich sagen, er ist wie Phönix aus der Asche emporgestiegen, der Bakayoko. Und mittlerweile bin auch ich restlos überzeugt von ihm. Ich habe ja letztens noch gesagt, so ganz traue ich dem Braten nicht, aber es gibt nichts mehr wegzudiskutieren. Er ist auf jeden Fall wieder der Alte, bei den er bei Monaco war und weswegen auch Chelsea damals für ihn, ich meine 40 oder 45 Millionen ja. haben die für den bezahlt. Ne?
Ja, genau.
Ja, das war ja dann definitiv wert, so muss man schon sagen. Gut, kommen wir zu einem weiteren Mann, wo wir auf jeden Fall drauf eingehen müssen. Und zwar, wir müssen eigentlich schon über Ignacio Abate reden, oder was denkst du?
Er hat sich das auf jeden Fall verdient, dass man ihn erwähnen. Ja, also. Ne?
Auf, das ist ja jetzt nicht nur dieses Spiel in der Innenverteidigung, sondern auch schon das letzte Spiel. Hat er keine schlechte Figur gemacht, oder?
Absolut stark, ja. Er ist auch im Rausspielen also gut und er ist immer am Mann, also bei den Zweikämpfen, er ist immer dort, wo es weh tut, also Abate ist richtig lästig, er ist stark.
So ein lästiger Moskito.
Ja, genau. Mann, ich habe mir am Anfang gedacht, im Spiel hat relativ früh Gelb bekommen und habe mir gedacht, für die Spielweise von Abate, die er jetzt so an den Mann legt, weil er ist relativ hart und immer knapp am Mann, man dachte, das könnte unangenehm werden, könnte sein, dass er vielleicht mit Gelb-Rot gehen muss, aber er hat sich dann auf das eingestellt und keine Gefahr von einem Ausstoß oder sonst irgendwas. Und das war nur mein Gedanke prinzipiell, wie gesehen, aber Abate kriegt sobald Gelb, aber da sind meine Vorurteile gegenüber Abate, die er halt in den letzten Jahren gehabt hat, weil er doch oft sehr unkonstant war, aber da fühlt er sich wirklich wohl und die Milan-Fans haben ja die schreien ja, wenn die Innenverteidiger-Kollegen, die Verletzten wieder zurückkommen, jetzt soll Musaccio nächste Woche wieder zurückkommen.
Er kann doch daheim bleiben. Was machst du mit deinem Musaccio, wenn du Abate in den Verteidiger hast?
Ich wollte gerade sagen, also der Abate muss weiterspielen. Na klar, wenn Romagnoli kommt, ist natürlich Sendepause, aber dann aber Zapata und Abate machen es beide eigentlich relativ gut und einer von den beiden wird dann weiterspielen, also in der Innenverteidigung. Aber Abate gebührt auf jeden Fall Lob und dass sie jetzt auch zu Null gespielt haben, auch Zapata mit einer sehr guten defensiven Leistung. In der ersten Halbzeit hat Torino noch ein bisschen besser reingefunden, da sind sie ein, zwei Mal nicht so gut gestanden, auch mit der Mörderparade von Donnarumma, wo er seine absolute Klasse zeigt, wie er da den Ball von Falke raussaugt. Aber dann steht einmal die Innenverteidigung nicht ganz so gut und dann haben sie hinten noch immer einen Donnarumma, der auch in den letzten Wochen immer stärker reinkommt.
Ja, man muss sich mal vor Augen halten, ne? Mit dieser Notabwehr haben wir zu Null gespielt. Das letzte Mal zu Null haben wir gespielt am 4. November gegen Udine. Ja. Da haben wir 1-0 knapp gewonnen. Aber ansonsten haben wir wieder nicht 0-0 gespielt. Selbst gegen Dudu Lange haben wir noch zwei Buden bekommen im eigenen Stadion.
Ja, stimmt.
Muss man sich mal vorstellen. Und da hat aber auch ein Abate nicht in der Endverteidigung gespielt. Ne? Da ist ja der Simic mit Zapata aufgelaufen. Ne? Und vielleicht hätte er gegen Dudu Lange auch einfach mal auf Abate setzen müssen. Aber was ich halt ziemlich, also welchen Wert mich ziemlich beeindruckt hat, war gegen Parma. Ja, haben wir letzte Woche drüber geredet, aber leider, wie gesagt, die Aufnahme ist im Nirvana verschwunden aufgrund technischer Probleme. Da hat Abate beispielsweise ganze 10 Wiedereroberungen feiern können und Parma ist ja nun auch keine Laufkundschaft dieses Jahr, ne?
Stimmt, ja.
Und auch der Toro ist vorne eigentlich personell gut aufgestellt. Du musst einen Falke und einen Belotti erstmal dazu bringen, dass die nicht treffen, also das
stimmt.
Muss man gebührend anerkennen. Ne?
Ja, Torino muss man auch im Gesamten sagen, haben wirklich eine kompakte mannschaftliche Leistung gezeigt, also das war schon eine gute Leistung und sie sind nicht umsonst Sechster jetzt in der Tabelle. Also ja. der Toro hat sich jetzt zurückgefightet und mir vor allem ist da der Ola Einer immer wieder aufgefallen. Also der war richtig stark. Also der hat mir extrem gut gefallen. Ich habe dann auch seine Statistiken nachgeschaut und der hat 93 erfolgreiche Pässe, hatte 69 Ballkontakte und hat zwei tödliche Bälle gespielt. Also der war, es waren viele Leute stark, auch hinten. Izzo und Nkolo in der Innenverteidigung, die sind auch extrem stark und zweikampfstark und immer lästig gewesen. Also Torino hat allgemein ein starkes Spiel und es war schon verdient im Prinzip das Unentschieden. Ja, Milan hat zwar zum Ende mehr getan, aber es war okay.
Ja, der Ola Einer, der hat mir auch gut gefallen. Er war auf jeden Fall sehr agil, zweikampfstark war er gewesen. Und der ist ja auch erst 22 Jahre alt. Ich meine, haben die den von Chelsea nicht sogar ausgeliehen? Der ist von Chelsea ausgeliehen, genau. Mhm. Der war letzte Saison bei der Hull City. Oha, Giampiero, jetzt schon, wir sind noch nicht fertig.
Wow.
Oh, Junge, ey. Aber ich muss sagen, ist auf jeden Fall ein interessanter Mann. Ich bin mal gespannt, wie sein Weg weiter verläuft. Der ist noch jung, aber zeigt schon tolle Anlagen. Ne? Das muss man auf jeden Fall sagen. Und der kann ja nicht nur rechts spielen, der kann auch links sehr gut spielen. Ne? Der ist ja auch noch variabel über die Außen einsetzbar. Von daher... sehr interessanter Mann für die Zukunft.
Ja, aber eigentlich müsste wieder zurück zu Chelsea, aber Torino hat eine Kaufoption von 8 Millionen. Die wäre vielleicht schon interessant, dass man die zieht. Also selbst wenn sie ihn dann danach wieder weiterverkaufen, 8 Millionen ist ja heutzutage eh nichts und das ist ja mindestens wert. Also da muss ich schon für Torino aktuell sagen, das wäre schon gut, wenn sie die ziehen.
Ja, finde ich auch, absolut. Ja, dann lass uns mal noch über Gonzalo Higuain reden, denn er war nach seiner 2-Spiele-Sperre wieder dabei, hatte ja gegen den italienischen Rekordmeister, gegen Juve, die rote Karte gesehen wegen Schiedsrichterbeleidigung und durfte jetzt wieder von Anfang an auflaufen. Aber ja, wirkte ein wenig unglücklich in seinen Aktionen, René.
Ja, er will es mit der Brechstange unbedingt, auch in der Szene, wo er eigentlich auf Suso ablegen hätte müssen, da entscheidet er sich für den Abschluss und dann spielt er da ab, steht Suso blank vor dem Tor und macht wahrscheinlich das 1-0. Mhm. Und danach in ein, zwei Szenen hätte er vielleicht abschließen können, hat aber dann wieder gespielt, weil er dann halt ein bisschen verunsichert ist. Und wenn du im Flow bist, dann läuft alles von der Hand. Du entscheidest alles richtig, du spielst die Bälle, wenn sie zu spielen sind, du schießt, wenn sie zu schießen sind. Und Higuain hat diesen Flow aktuell nicht, natürlich auch mit Sperren verbunden, die ihm den Rhythmus wieder gebrochen haben. Und Gattuso erwähnt ja immer wieder, Gonzalo Higuain spielt mit massiven Rückenschmerzen und er kann aber nicht verzichten auf ihn und braucht ihn aber auch. Es sind einige Spieler bei Milan, auch wie Calhanoglu, die mit Schmerzen oder leicht angeschlagen spielen müssen, weil Milan halt massive personelle Probleme hat. Und Higuain muss da immer ein bisschen reinbeißen. Und man hat auch jetzt gelesen diese Woche, er war eigentlich wieder verletzt und hat mal ein Training pausieren müssen, hatte wieder Rückenschmerzen. Das spielt natürlich auch mit. Wenn du nicht hundertprozentig fit bist, dann läuft es nicht so gut, dann warst du gesperrt und dann sind ein, zwei Situationen unglücklich. Also er wirkt auf mich sehr unglücklich. Aber ja, vielleicht ein Tor lässt den Knoten wieder platzen und dann geht's wieder los. Also ich denke, es fehlt nicht viel bei Higuain, um wieder in die Spur zu kommen.
Muss auch sagen, jetzt angesichts der Verletzungsmisere ist Milan absolut im Plan mit dem vierten Platz. Also es gibt natürlich viele, die sich jetzt darüber beschwert haben, dass man die ganzen Punktverluste der Konkurrenz nicht selber für sich nutzen konnte. Aber wenn man sich mal die Gesamtsituation betrachtet, Milan hat so viele Verletzte, da fehlen so viele Stammspieler und trotzdem steht man auf einem Champions-League-Platz. Also ist eigentlich... Eigentlich gibt es da nicht so viel zu meckern, da muss man auch mal ein bisschen...
Muss man ehrlich sein, ja, weil ich habe mal gedacht, nach den vielen Verletzungen, das ist ja alles innerhalb von 2 Wochen eigentlich passiert. Dann kam das von Romagnoli und von Musaccio und wie du gewusst hast, das können doch Zapata, Simic und Abate in der Innenverteidigung spielen, dann hat mir ich gedacht, wenn Milan bis Ende Dezember, bis sie dann quasi in den Transfermarkt einschreiten können, wenn sie es bis dorthin schaffen, dass es nicht mehr als wie 6 Punkte Rückstand auf Platz 4 sind, dann könnten sie das noch drehen im Frühjahr, ja, weil sie dann nochmal nachlegen können, Paqueta kommt, sie wollen einen zusätzlichen Mittelfeldspieler dann auch noch holen, eventuell noch einen Stürmer. Und dann haben wir gedacht, okay, dann können sie das vielleicht kompensieren und da können sie im Frühjahr dann angreifen und sie stehen jetzt. Und jetzt, man muss jetzt sagen, Romagnoli, der fällt jetzt wochenlang oder Bilia, Bonaventura, lauter Stammspieler, also solche Protagonisten und die fehlen jetzt schon drei, vier, fünf Wochen und Milan ist aktuell immer noch auf einem vierten Platz, muss man sich vorstellen. Das sind nicht mehr allzu viele Spiele bis Ende Dezember und Lazio spielt jetzt auswärts gegen Bergamo. Mhm. Wir wissen, wie stark das Bergamo zu Hause ist, also ja. Könnte schon gut und gerne sein, dass da Milan überweihnachtet auf Platz 4 und dann wird es für Milan unter Anführungszeichen auch leichter, wenn Romagnoli wieder zurückkehrt und dann der eine oder andere Wintertransfer.
Vor allem, wenn du dir mal vor Augen hältst, dass dieses Team sich auch weiterentwickelt hat. Ne? Wir erinnern uns an diese Saison, wo Montella mit Milan zur Hinrunde auf Platz 3 stand und dann hat sich Bonaventura verletzt und dann in der Rückrunde konnten wir diesen einen einzigen Spieler nicht mal ersetzen und jetzt fehlen uns so viele Stammspieler und Gattuso macht seinen Job so gut, dass wir immer noch auf Platz 4 sind. Also das stimmt. Muss man ihm einfach gebühren.
Ja.
Gut, dann schließen wir mit Milan ab und kommen zu den übrigen Partien. Und zwar musste Sassuolo zu Hause gegen die Fiorentina ran. Das Spiel ging 3-3 aus. Wer sich unsere Podcasts anhört, der weiß, dass die Fiorentina seit Ewigkeiten ohne Sieg ist. Und zwar, um genau zu sein, seit 8 Spielen sind die ohne Sieg. Und 6 dieser 8 Spiele waren unentschieden, René. Das ist ja wohl ja, ein Hammer, oder?
Das ist ja wohl der Hammer, ja. Diesmal müssen sie aber froh sein, dass es noch ein Unentschieden worden ist. Ich glaube, mich zu erinnern, die waren 3-1 hinten und haben dann zum Schluss noch auf 3-3 dann ausgeglichen. Also diesmal war es zwar glücklich, aber Florenz...
Florenz ist wirklich also der Remis... Remis-Maker der Liga, kannst du sagen.
Ja.
Aber die es gab einen...
Ja. Die haben auf ein Unentschieden nochmal nur 1,50er-Quote.
Ja, wen wundert's, ne? Aber musst du auch erstmal schaffen. Das musst du erstmal schaffen. Normalerweise, ich glaube, hast du bei Unentschieden immer so eine Dreierquote, ne? So.
Und, Das war ein Scherz.
Ja, war ein Scherz, okay. Aber wenn es so wäre, dürfte man sich nicht was beschweren bei der Viola,
genau.
Ne?
Ja,
so
genau.
Wie die da gerade am Abliefern sind. Aber es gab einen Lichtblick für die Viola, das muss man jetzt auch sagen, denn Giovanni Simeone hat wieder getroffen und das zum ersten Mal seit Mitte September.
Wow.
Sein drittes Saisontor hat er erst erzielt. Also diese Saison ist ja wirklich ein Schatten seiner selbst.
Ja, die Anlagen wären ja richtig gut bei ihm, aber wow, also 3 Saisontore für ihn, das ist sehr, sehr mager.
Ja, kommt mittlerweile auch nur noch von der Bank, weil da einfach nichts geht bei ihm, ne?
Ja.
Gut, dann nächste Partie. Empoli gegen Bologna und bei Empoli war ja vor wenigen Wochen dieser Trainerwechsel, wo wir uns noch drüber, also wo, als wir noch moniert haben, dass er so einen schönen Fußball spielt, der Vorgänger, falls du dich erinnerst.
Ja, genau.
Ja, aber Beppe Jacchini, der Nachfolger, seit seinem Amtsantritt ungeschlagen, ne? Auch diesmal gewinnt er wieder 2-1 gegen Bologna und hat jetzt in 4 Spielen 3 Siege geholt und einen Unentschieden.
Wow, das ist richtig gut.
Ja, gut ab. Muss man ihm lassen. Also das macht er bisher sehr gut. Und bei Bologna steht jetzt laut der Repubblica niemand Geringeres als Robby Donadoni vor seinem Comeback. Denn dieser soll Super Pippo ablösen, nachdem der ehemalige Milan-Stürmer am 30. September seinen letzten Sieg mit den Rosso Blu einfahren konnte. Das ist Monate her.
Ja, das wäre für Milan unangenehm, denn die müssen nächste Woche in Bologna antreten und so kurz vorher Trainerwechsel.
Wäre aber vermutlich. Aber bisher ist noch nichts passiert. Ich habe noch die News gecheckt.
Ja, ich auch.
Ist noch nichts passiert.
Ja. Und ich denke mir jetzt, ja, ich weiß nicht, ob es nicht noch das Milan-Spiel abwarten vielleicht, denn das ist auch für einen neuen Trainer eine unangenehme Situation, obwohl da hat er auch nichts zu verlieren. So kann man es auch wieder sehen. Ne? Also,
ja, ich glaube auch, die warten über das Milan-Spiel ab.
Ja.
Und dann kommt der Donadoni zurück. Aber muss auch ehrlich sein. Also ich weiß nicht, Pippo hat mich als Trainer nie wirklich überzeugt. Also egal, ich finde, wenn ich Bologna sehe, ich sehe da auch nichts. Also ich sehe da keine großartige Spielidee.
Ich kann mich auch noch erinnern, dass Adil Rami gesagt hat, Pippo Inzaghi ist der schlechteste Trainer, den er in seiner ganzen Karriere gehabt hat.
Das kommt nicht von ungefähr. So ein Spruch. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Partie und zwar Parma spielte zu Hause gegen den Tabellenletzten gegen Chievo Verona. Das Spiel ging 1-1 aus. Ja, und Chievo fährt in der Post-Ventura-Phase einen weiteren Punkt gegen den dritten starken Gegner ein. Ne? Man hat schon gegen Lazio unentschieden gespielt, man hat gegen Napoli unentschieden gespielt. Genau. Und Parma ist momentan ja auch keine Laufkundschaft. Und ja, ich würde sagen, Chievo beweist momentan schon eine gewisse Serie A-Tauglichkeit.
Jetzt müssen sie mal 3 Punkte einsammeln. Jetzt
genau, wird's bald genau. Zeit. Genau, jetzt fehlen halt nur noch die Dreier, um in der Klasse zu bleiben. Und wenn ihnen das auch noch gelingt, wer weiß, wie die Saison weitergeht. Dann spielte Udine zu Hause gegen Atalanta Bergamo. Man verlor das Spiel mit 1-3. Und ja, Duvan Zapata mit einem Hattrick. War zwar kein lupenreiner Hattrick, aber immerhin 3 Tore in einem Spiel. Ist auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer, die er da abgeliefert hat. Und ja, Atalanta fährt nach 2 Niederlagen in Folge souverän 3 Punkte ein und rangiert nur noch 1 Punkt hinter einem Euroleague-Platz. Also die haben sich wieder gefangen und schnuppern an den internationalen Plätzen, wogegen Udine mitten im Abstiegskampf ist. Sie sind auf Platz 17 mit nur einem Sieg aus den letzten 5 Spielen. Aber den haben sie gegen die Roma geholt, René. Mhm. Also bei der Roma geht im Moment einiges so. Selbst Udine gewinnt da. Das ist schon traurig mittlerweile. Ja, und jetzt die Frage, ob Davide Nicola dieses Udine, also die Ciprette, nochmals in die Spur bekommt. Er ist jetzt 3 Spiele da, hat einen Sieg eingefahren, einen Remis, eine Niederlage und mit dem Sieg ist er gestartet.
Ja, man muss schon sagen, der Kader von Udine gibt schon deutlich mehr hier als die aktuelle Tabellenposition. Also man kann jetzt nicht sagen, mit Udine muss man, darf man nicht absteigen. Also dass man da, das ist, die müssen schon eher weiter nach oben schielen. Also das ist schon eine gute Mittelfeldmannschaft, die vielleicht, wenn sie einen guten Lauf haben, vielleicht ein bisschen nach oben auch schauen dürfen. Also da hinten haben sie eigentlich nichts verloren, weil Udine schon gute Leute im Kader hat.
Ja, finde ich auch. Absolut, da musst du mehr rausholen. Also personell ist da schon mehr zu holen. Naja, dann kommen wir zur letzten Partie und zwar Genova spielte zu Hause gegen Spal Ferrara 1-1 und ja, Piatek trifft wieder, hat sein 11. Saisontor erzielt, aber wieder vom Punkt. Und da scheint langsam die Luft raus zu sein bei ihm, denn aus dem Spiel heraus schaffte er es seit 2 Monaten nicht mehr zu treffen. Mhm. Und die letzten beiden Tore hat er jeweils vom Punkt erzielt. Ne? Irgendwie läuft es da nicht mehr so richtig bei dem jungen Polen. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja in den nächsten Wochen wieder mal eine Bude aus dem Spiel heraus. Man of the Match, aber wieder einmal Manuel Lazzari von Spal Ferrara. Ne? Der Mann ist einfach...
Den haben wir schon öfter gelobt, ja.
Ja, ja, er wird aber auch fast jedes Mal Man of the Match, wenn es bald spielt. Das ist überragend. Also der wird auf jeden Fall weg sein nach der Saison, wenn überhaupt.
Ja,
wenn
überhaupt
das Saisonende bleibt.
Ja. Genau.
Außerdem trifft der Mann ohne Abschluss wieder, Andrea Petagna. Er hat sogar fast 2 Tore gemacht, aber er traf einmal Aluminium oder die Stange, wie die Österreicher ja sagen. Ne? Ihr sagt ja Stange.
Ja. Ja?
Bei Aluminium, genau. Und ich dann getroffen, sonst, ja, hat er jetzt 5 Tore in 15 Spielen erzielt. Kann man da noch sagen, der hat keinen Abschluss mehr, wenn er 5 Tore in 15 Spielen hat?
Na, tut mir vielleicht ein bisschen Unrecht. Das kann man vielleicht bei Simeone sagen.
Ja, ne, kann man schon sagen. Also Petagna, der macht auf jeden Fall eine bessere Figur wie der junge Gaucho, der Viola.
Genau.
Ja, da würde ich sagen, René, sind wir soweit durch. Ich bin auf unsere Zeit gespannt, wie viel wir diesmal hier abgerissen. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich glaube, wir waren so, ich sag mal so 47 Minuten, sage ich jetzt.
Glaubst? Ich sag...
Keine Ahnung. Was sagst du?
55, schätze ich.
Echt jetzt?
Ja, ich glaube schon.
Okay, er gibt uns mehr. Okay, die Wahrheit werden wir sehen, liebe Freunde. Ihr seht sie, wenn ihr den Podcast runterladet, dann seht ihr auf jeden Fall die Gesamtzeit. Und ja, bevor ich euch jetzt noch eine Frikadelle ans Ohr labe, würde ich sagen, machen wir hier Schluss an dieser Stelle. Wir
ich möchte mich noch ganz kurz nochmal bei unseren Partnerseiten nur ganz kurz
genau,
bedanken. Allen voran bei AC Milan Kompakt. Unbedingt alle Milan-Fans dieser Seite folgen. Die machen echt tolle Arbeit. Milan Total, Milan Total TV und Italian Football Deutsch. Danke für die Kooperationen.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite aus. Und dann schließen wir den Podcast an dieser Stelle. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Calcio Siamo Noi, der Serie A Podcast auf meinsportpodcast.de. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk. Jede Woche neu mit Sascha Baharian, Kevin Modena und René Steinhuber.
Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt.
Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt, auf meinsportpodcast.de.